Schlagte mir zusammen den zweiten Korintherbrief auf. Wir lesen uns aus dem 15. Kapitel die Verse 14 bis 21. Der Predigttext wird sich, oder die Predigt wird sich vor allen Dingen dann auf die Verse 15 bis 17 konzentrieren. Wir lesen aber die Verse 14 bis 21. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Etwas ganz Neues hat begonnen. So habe ich die Predigt überschrieben. Sie hat drei Predigtpunkte. Der erste lautet, die alte Schöpfung muss sterben. Der zweite, die neue Schöpfung wird leben. Der dritte Punkt, die neue Schöpfung lebt für Jesus. Jesus ist mein größter Konkurrent. Diese Worte stammen von Brian Johnson, dem Begründer der Don't-Die-Bewegung oder Stirb-Nicht-Bewegung. Diese Bewegung, die weltweit mehr als 1000 Gruppen erfasst, strebt nach ewigem Leben, aber bewusst ohne den Glauben an Gott und an irgendeine übernatürliche Kraft. Und der Weg zum ewigen Leben kann laut Johnson durch Biohacking erreicht werden, also eine absolut strikte Selbstoptimierung durch perfekte Ernährung, Intervallfasten, Blaulichtfilter für besseren Schlaf, ständiges Messen der Körperfunktionen, selbst an Stellen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, tägliche Saunagänge bei exakt 93 Grad und rund 100 Pillen Nahrungsergänzungsmittel pro Tag. Experimentelle Gentherapien und Transfusionen sollen das Leben ewig erhalten. Johnson stellt sich dem größten Problem der Menschheit. Das ist die Vergänglichkeit und das daraus resultierende Sterben. Das eine hat der Mann verstanden. Es ist irgendwann mal vorbei und dagegen wehrt er sich mit allen ihm scheinbar möglichen Mitteln. Aber wir wissen auch, er wird einmal sterben. Der Mensch will leben, nicht sterben. Und das hat auch seinen Grund. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist schuf den Menschen, damit er lebt. Er hat ihn zum Leben geschaffen. Aber der Widersacher, er brachte mit seiner List, seinen Lügen die Menschen gegen Gott auf, sodass sie den Teufel mehr glaubten als ihrem Schöpfergott. Und die Konsequenz, die daraus resultierte, führt uns zum ersten Predigtpunkt. Die alte Schöpfung muss sterben. Gott schuf den Menschen mit einer Bestimmung. Er sollte nämlich über das Geschaffene herrschen, über die Schöpfung, die Gott so wunderbar und sehr gut geschaffen hatte. Er sollte sich mehren, sollte die Erde bebauen und die Tierwelt sich untertan machen. Das war die Bestimmung des Menschen. Gott schuf den Menschen nicht mit dem Ziel, dass dieser sich selbst leben sollte. Gott schuf ihn mit dem Auftrag, das von ihm Geschaffene zu pflegen, zu erhalten und zu verwalten. Gott dafür die Ehre zu geben und es zu genießen, aber in dem Hinblick auf das, dass es von Gott gegeben ist. Gott schuf den Menschen nicht als instinktgetriebenes Wesen. Wir wissen bei den Tieren, sie leben so, wie es ihnen eingegeben ist, nach ihrem Instinkt. Und beim menschlichen Wesen, das Gott schuf, hatte er einen anderen Plan. Gott wollte, dass der Mensch sich seiner Herrschaft mit bereitwilligem Herzen unterstellt, mit Freude seiner Bestimmung nachkommt, nicht wie ein Wesen, das nach einem Instinkt handelt. Und dazu gab Gott dem Menschen die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen. Das ist das Besondere bei dem Menschen, den Gott geschaffen hatte. Er gab ihm die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Leider aber nutzte der Mensch diese Entscheidungsfreiheit, um sich gegen Gott zu entscheiden. Was war der Grund? Der Mensch wollte sich selbst leben. Er wollte sein wie Gott. Und diese Sünde führte dazu, dass Gottes Fluch den Menschen und auch die Erde, auf dem er lebte, traf. In voller Wucht. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ab dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hatte, sein eigener Herr zu sein, sich selbst zu leben, verlor er das Leben. Ab dem Moment der Menschheitsgeschichte hat das Sterben begonnen. Ab dem Moment begegnet uns die Vergänglichkeit überall, wo wir hinschauen. Da jetzt durch den Sündenfall jeder Mensch sich selbst leben will, gegen Gottes Herrschaft rebelliert und bestimmen möchte, entstehen auch unter den Menschen Feindschaften, Kriege, Ungerechtigkeit, Mord und Totschlag. Das können wir uns gut vor Augen führen, wenn der Mensch, dieser eine Mensch, Adam, mit Eva sich selbst leben wollten und wo es mehr Menschen wurden, dann gibt es ein Problem. Wenn nämlich jeder bestimmen möchte, dann gibt es Feindschaft, weil es nicht übereinkommt. Diese eine Sünde, die der Mensch dort im Garten Eden verübte, zerfraß alles Gute im Menschen wie ein aggressives Krebsgeschwür. Und so heißt es in Römer 3, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner verständigt. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihrem Weg. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist das Ergebnis von diesem Krebsgeschwür Sünde, das den Menschen gegen Gott eingestimmt hat. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, das ist das Ergebnis der Sünde des Menschen. Die alte Schöpfung muss sterben. Wir haben heute im Leitvers, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Das Alte muss sterben, weil es unter dem Fluch Gottes steht. Egal, was es unternimmt, wie weit sie auch in der Forschung fortgeschritten sind, wie viele Pillen sie auch am Tag schlucken, sie müssen alle sterben. Die alte Schöpfung muss sterben. Und nach dem Tod wird jeder, der sich selbst gelebt hat, vor dem Richterthron Gottes erscheinen müssen. Und dort wird er auf ewig verdammt werden, auf ewig getrennt von Gott, auf ewig getrennt vom Leben. Und es gibt nichts, was der Mensch dagegen tun kann. Nichts. Und wenn dich jetzt Traurigkeit packt oder Angst oder Hoffnungslosigkeit, dann muss ich sagen, Ja, du hättest, wir hätten allen Grund dazu, wenn Gott, unser Schöpfer, nicht eingegriffen hätte. Und das führt uns zum zweiten Predigtpunkt. Die neue Schöpfung wird leben. Er, also Christus, der Sohn Gottes, kam in unsere Welt. Er wurde von einer Frau geboren, als ein Mensch im Fleisch, so wie wir auch, so wie du und ich. Er kam in Niedrigkeit, in Armut, damit er auch den Menschen gleich wurde, die zu den Verachteten oder zu den Unbeachteten gehörten. Und er erlebte ebenfalls Anfeindungen, Hunger, Durst, Verachtung, Verfolgung, Krankheit und Schmerzen und zuletzt auch den Tod. Jetzt können wir uns die Frage stellen, und was hat das gebracht? Es hätte nichts gebracht, wenn es in seinem Leben, in dem Leben Jesu, nicht einen entschiedenen Unterschied zu uns gegeben hätte. Und der Unterschied ist, Jesus lebte nicht sich selbst. Jesus lebte ein Leben im völligen Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber. Er lebte in der Bestimmung Gottes. Er war der bessere Adam, als er wie der erste Adam ebenfalls vom Teufel versucht wurde, blieb er seinem Vater treu. Jesus blieb ohne Sünde. Und doch erlebte er den Fluch der Sünde. Vers 21 in unserem Abschnitt, da heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus kam auf diese Erde, um den Fluch der Sünde, den wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Bildlich gesprochen war Jesus der einzige Mensch auf der Erde mit reiner Weste. Die Bibel nennt es das Kleid der Gerechtigkeit. Aber Jesus tauschte es gegen unser Kleid, gegen unser beschmutztes Kleid der Sünde. Und daher traf ihn der Fluch. Daher musste er das alles durchleben, was für uns bestimmt war aufgrund unserer Sünde. Daher traf ihn der Zorn seines Vaters. Und wir, jetzt mit dem Kleid der Gerechtigkeit, gehen wir jetzt frei aus, um unser Leben weiterzuleben wie bisher? Vers 15 in unserem Text, da heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist. Jesus ist gestorben, damit diejenigen, die an seinen Sühnetod glauben, nicht mehr sich selbst leben und somit wieder unter den Fluch der Sünde kommen. Jesus ist für uns gestorben, damit wir dazu befreit werden, wieder für Gott, für unseren Herrn zu leben, wieder unserer Bestimmung gerecht zu werden. Was bleibt die Frage, wie ist das möglich? Wie soll das gehen? Es müssen zwei Dinge geschehen, damit das möglich wird. Zunächst einmal muss unser alter Mensch, die alte Schöpfung in den Tod gehen. Die alte Schöpfung muss sterben. Sie muss beerdigt werden. Und dies geschieht, indem der Sünder seinen Widerstand gegen Gott aufgibt und bereit ist, sein von Sünde beschmutztes Kleid mit Jesus in den Tod zu geben. Vers 14 in unserem Text heißt es, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Wenn dieser eine, Jesus, gestorben ist, dann sind wir, die wir an ihn glauben, alle mit ihm gestorben. Das heißt, unsere alte Schöpfung, unsere alte Kreatur. Christus hat unser altes Leben mit in den Tod genommen. Das ist das Erste, was passieren musste. Dann muss noch etwas geschehen. Wir müssen ein neues Leben, eine neue Kreatur bekommen, die in der Lage ist, nach der Bestimmung Gottes zu leben. Die Voraussetzung dafür kann wiederum nur von Gott selbst kommen. Warum? Weil alles Leben immer nur von Gott kommen kann. Gott ist der Geber des Lebens. Keiner kann Leben schenken außer Gott. Und die Voraussetzung wurde dadurch geschaffen, dass Gott, Vater, seinen Sohn durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Er ließ ihn nicht dort im Tod, er weckte ihn auf und dadurch bewies Gott, dass er die Macht über den Tod hat. Diese Kraft der Auferstehung, die Gott an Jesus bewies, bewirkt auch in uns das neue Leben. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die auch uns zum Leben auferweckt. Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue, diese neue, von Gott gespendete, geschaffene Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn dein altes Leben mit Christus in den Tod gegangen ist, hast du durch die Auferstehung Jesus auch das neue Leben, das neue ewige Leben. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das ein für allemal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Und dieses neue Leben ist das Gegenstück vom alten Leben. Und das führt uns zum dritten Predigtpunkt. Die neue Schöpfung lebt für Jesus. Unser altes Leben war davon bestimmt, sich selbst zu leben, sich selbst zu verwirklichen. Diese kurzen, vergänglichen Freuden, die doch sehr beschränkt auch sind, zu genießen, damit das Leben zu füllen, obwohl auch diese Freuden nicht wirklich diese volle Befriedigung geben konnten. Und alles, was diese alte Kreatur erleben kann, ist auf das Irdische beschränkt. Nichts von dem, was wir erreichen können in der alten Natur, egal wie viel Geld wir besitzen, egal welche Möglichkeiten sich eröffnen, sind beschränkt und sind auf das Irdische beschränkt, sind zeitlich beschränkt und auf das Irdische beschränkt. Entsprechend haben wir in der alten Kreatur auch unsere Maßstäbe gesetzt. In Vers 16, da geht Paulus darauf ein. In der alten Schöpfung beurteilten wir nach rein menschlichen Maßstäben. Wenn wir diese Maßstäbe an Jesus ansetzen, was war Jesus? Ein armer Wanderprediger, der zwar erstaunliche Redeweisheit und Wunder an den Tag legte, aber letztlich doch durch seine Widersacher umgebracht wurde. Das wäre die Beurteilung von Jesus nach dem Maßstab der alten Schöpfung. Und Paulus sagt, wir haben einst Christus auch so beurteilt, wir tun es jetzt aber nicht mehr. Nach dem göttlichen Maßstab, den wir durch die neue Schöpfung haben, sehen wir in seinem Tod ein wunderbares Erlösungswerk. Eine ganz neue Sicht, die wir durch die neue Schöpfung bekommen. Dieser göttliche Maßstab, diese neue Kreatur, schenkt uns auch eine völlig andere Sicht auf unsere Mitmenschen. Wir beurteilen sie nicht mehr aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihren Leistungen. Wir sehen sie als Menschen, die von Gott geliebt sind, der nicht will, dass Sünder verloren gehen. Dieses neue Leben schenkt uns auch eine neue Sicht auf Familie. Gott fügt alle, die mit Christus in den Tod gegangen und mit ihm zu neuem Leben auferstanden sind, zu einer neuen Familie zusammen. Eine Familie, die bis in alle Ewigkeit bestehen wird. Eine Familie, die nicht durch schmerzvolle Schicksale zertrennt wird. Diese neue Schöpfung erlebt echten Frieden, eine echte Liebe und eine erfüllende Freude, die die Welt nicht geben kann und die die Welt auch nicht kennt. Dieses neue Leben gibt uns auch eine komplett neue Perspektive für unseren Alltag. Es ist die Perspektive, die Jesus hatte. Jesu Ziel war es, jeden Tag die Werke seines Vaters auszuführen. den Werken seines Vaters zu wandeln. Und so dürfen wir in dieser neuen Schöpfung ebenfalls jeden Tag die Werke tun, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Dieses neue Leben gibt uns eine neue Sicht für Schicksale und Herausforderungen des Lebens. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Dieses neue Leben gibt uns eine neue Sicht auf unser Ableben. Denn wir wissen, dass wir danach bei Jesus in der ewigen Herrlichkeit sein werden. Dass das Leben dann nicht zu Ende ist, das Gott uns geschenkt hat. Dieses neue Leben lebt ewig. Auch wenn unser Leib einmal beerdigt wird. Dieses neue Leben ist etwas völlig anderes als das alte Leben. Zusammengefasst ist dieses alte Leben. Es hat sich auf diesen kurzen Abschnitt eines menschlichen Lebens fokussiert. Mit den Möglichkeiten, die es dann eben gibt. Und mit dem Wissen, es geht alles einmal vorbei. Auch ich werde einmal sterben. Auch mein kleines Kind, das vielleicht gerade zur Welt gekommen ist, so ganz am Anfang des Lebens steht, auch das wird einmal sterben. Und alles ist vergänglich. Alles ist unsicher. Und viele Menschen haben sich damit abgefunden. Wir brauchen uns damit nicht abfinden. Denn Gott hat für uns bestimmt, dass wir leben sollen. Und Freude, die Fülle haben. Und das schenkt er uns in der neuen Schöpfung. Und das ist diese neue, viel bessere Perspektive. Die neue Schöpfung ist nicht mehr mit dem Irdischen verhaftet, sondern löst sich davon, indem es auf das Himmlische ausgerichtet ist. Unser Auftrag, den wir hier in unserem kurzen Aufenthalt auf der Erde haben, ist, wie wir es auch in unserem Text finden, wie hier Paulus es auch bezeugt, Zeugen für Jesus zu sein. Wir tun es, indem wir ein Leben nach seinen Maßstäben führen und sein wunderbares Evangelium allen Menschen predigen. Und ich wünsche uns, dass wir bewusster in dieser neuen Schöpfung leben, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was Gott uns geschenkt hat, durch seinen Opfertod am Kreuz. Und dass wir uns darüber freuen, dass dieses Alte vergangen ist, mit Christus in den Tod gegangen ist. Und dieses neue Leben wird ewig leben. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir zu seiner Ehre leben. Amen.